Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Anne Reit, herzlich willkommen.
Les visages de l'Europe.
Caras
de
Europa.
Europanen.
Diese Stimmen kennen Sie, wenn Sie samstagvormittags Deutschlandfunk hören oder gerne in unserer Audiothek in der Rubrik Zeit zum Hören stöbern. Diese Stimmen gehören zu den Gesichtern Europas, in denen wir Menschen begegnen, die uns ihre Geschichte erzählen, die uns in ihren Alltag mitnehmen, die, wenn man so will, etwas in Gang setzen. In jedem Fall sind das besondere Hörerlebnisse und bemerkenswerte Begegnungen, und zwei dieser Sendungen haben wir für diese Weihnachtsausgabe von Europa heute herausgesucht, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu fragen, wie die Geschichte weiterging. Es klang entschlossen und sollte wenig Raum für Zweifel lassen, dass Brexit means Brexit der damaligen Premierministerin Theresa May.
Brexit means Brexit.
Recht schnell zeigte sich aber, dass gar nicht so sicher war, was das eigentlich bedeutet, Brexit. Die Unsicherheit allein reichte jedoch vielen, um die Insel zu verlassen. Auf gut Glück oder im Schlepptau von Unternehmen oder Nichtregierungsorganisationen. Umzug nach Europa, wie die Niederlande vom Brexit profitieren, hieß unsere Gesichter Europas Sendung am 13. März. Unser Reporter Martin Hahn ist selbst kurz zuvor von London nach Amsterdam gezogen. Und auch bei Ihrem Umzug, Herr Hahn, spielte der Brexit eine Rolle. Welche?
Ja, meine Partnerin ist Britin, kommt aus einer leidenschaftlichen Remainer-Familie, war also sehr gegen den Brexit. Da flossen dann auch Tränen nach dem Referendum. Und da gab es dann schon den Wunsch, der Insel zu entkommen, dieser isolierten Insel, wie man dachte. Das war der eine Grund. Der andere Grund war dann ein Jobangebot auf dem europäischen Festland in den Niederlanden für meine Partnerin bei einer internationalen Organisation mit Sitz in Leiden. Das heißt, die Entscheidung fiel ihr dann relativ leicht, denn sie konnte hier auf Englisch arbeiten und trotzdem in der Nähe der Familie bleiben in London. Und ja, ich bin dann ein Jahr später umgezogen mit Beginn der Pandemie, weil wir Angst hatten, dass wir in verschiedenen Ländern stecken bleiben.
Wen haben Sie für die Sendung getroffen? Welche Begegnung ist Ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben?
Ja, da war einmal ein junges Pärchen, Vanessa und Matt. Die sind rübergekommen, weil sie einen neuen Job bekommen hat als Wissenschaftlerin für eine Biotech-Firma. Und er ist einfach mitgereist, ohne Job anfangs, ist dann aber bei einem Start-up fündig geworden. Und er sagte mir, rückblickend war das eine total gute Wahl, weil er in Großbritannien für die Autoindustrie gearbeitet hat. Und die hat dann im Laufe des Brexits sehr gelitten. Also er wäre wahrscheinlich arbeitslos geworden in Großbritannien. Und dann war da ein junger Mann namens Cameron McKelvey, der fasste das recht gut zusammen, warum er und viele seiner Freunde in die Niederlande umgezogen sind. Er sagte, für ihn war das Referendum so eine Art Signal, ein Jetzt oder Nie, das sagte er mir.
So I think Brexit was a trigger point for me and a lot of my friends in the UK who already really wanted to work in Europe, but might have put it off until a later point. To then suddenly go, well, I've got to do it now.
Und dann habe ich noch die Expertin für interkulturelle Kommunikation, Candida Snow, getroffen. Die habe ich zu Hause in Zwolle besucht. Das war ein faszinierendes Gespräch über die kulturellen Unterschiede.
Einige haben Sie schon skizziert. Wo waren die Anknüpfungspunkte? Wo waren Reibungsflächen, die die Neuankömmlinge beobachtet haben?
Also auf den ersten Blick sind die beiden Kulturen ja sehr ähnlich. Das heißt, man rechnet da gar nicht mit so vielen Unterschieden. Die Briten sind am Anfang immer sehr beeindruckt, dass alle Englisch sprechen, zumindest in der Randstad-Region, also Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Da fallen anfangs keine kulturellen Unterschiede auf. Auch durch die geografische Nähe vermutet man eine große Ähnlichkeit. Und dann aber, wenn man zusammenarbeitet, dann sieht man in der Kommunikation, im Führungsstil, da ist dann schon einiges anders. Diese Expertin, die ich erwähnte, Candida Snow, die sagte, die Briten, die kommunizieren in Code.
We all know what we mean all the time, yeah? It's very much in very small little nuances.
Die Briten, die verstecken alles, zum Beispiel Kritik zwischen den Zeilen. Das ist alles in den Nuancen. Für Nicht-Muttersprachler ist das teilweise sehr schwer zu dekodieren, auch wenn man gut Englisch spricht. Das heißt, die Briten sind dann überrascht, wenn die Botschaft nicht ankommt bei den Niederländern. Aber auch andersrum, die niederländische Sprache, die ist wiederum sehr direkt. Und das überträgt sich dann auf die Kommunikation im Englischen. Das heißt, die Briten fühlen sich dann gelegentlich vor den Kopf gestoßen von den Niederländern. Und auch in der Führungskultur gibt es, wie gesagt, Unterschiede. Die Briten, die sind eher das Top-Down gewöhnt, das Durchregieren. In den Niederlanden funktioniert das alles sehr inklusiv. Alle werden gehört, die Chefs, die unterstützen eher, statt zu befehlen. Und auch die Work-Life-Balance, die ist eine ganz andere hier, sagt Candida Snow.
The life-work balance in the Netherlands is very different.
Die Work-Life-Balance hier ist anders. Die Briten leben, um zu arbeiten. Für die Niederländer gilt eher, sie arbeiten, um zu leben. Sie nutzen den freien Tag dann für ihre Hobbys.
To live the rest of your life.
Das fällt einem selbst dann auch schnell auf. Also in London, da begegnet mir Menschen, die morgens mit dem Rucksack ins Büro gejoggt sind. Oder auch wenn wir Familie hier zu Besuch haben aus Großbritannien, geht es häufig um Karriereplanung. Aber hier in Amsterdam, wenn die Sonne draußen ist, dann sind die Cafés voll. Also die Prioritäten sind hier andere.
Viele hat es ja, wie Sie am Ende auch, beruflich in die Niederlande verschlagen, weil Unternehmen, weil Stiftungen oder auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA, die in diesen Zeiten der Pandemie ja große Aufmerksamkeit erfährt, in die Niederlande gezogen sind. Was bedeutet das für Städte wie Amsterdam, Den Haag, die ja aktiv für sich als Standort auch geworben haben?
Das hat nicht nur positive Auswirkungen. Also der Wohnungsmarkt hier ist schon lange überhitzt. Das hat das natürlich noch weiter befeuert. Alles wird immer teurer. Vor allem für Leute mit mittlerem Einkommen ist das ein Problem. Die qualifizieren sich weder für eine Sozialwohnung, noch können sie sich eine Wohnung auf dem privaten Wohnungsmarkt leisten. Und die EMA hat da sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Ganze 900 Mitarbeiter plus Familien sind da umgezogen. Und um das so ein bisschen abzuschwächen, diese Auswirkungen, hat man ein Programm entworfen und hat die verteilt auf Amsterdam und Umfeld, auch auf Den Haag. Das sind dann 40 Minuten Zugfahrt nach Amsterdam Süd, wo die EMA ihren Sitz hat. Aber für Londoner ist das nichts. Da ist man es gewohnt, auch mal eine Stunde zu pendeln in eine Richtung. Aber ein Forscher sagte mir damals auch von der Uni Amsterdam, Richard Ronald, die neue Herausforderung für Amsterdam könnte sein, dass die Stadt vielleicht bald die 1-Millionen-Marke knackt. Und das würde dann nochmal bedeuten, man müsste Raumplanung und das Verkehrsnetz ganz neu denken. Also heute wohnen hier knapp über 870.000.
Hat sich denn die Entwicklung, die Sie uns in den Gesichtern Europas im März dieses Jahres skizziert haben, fortgeschrieben?
Also hier vor der Haustür bei mir hat eine britische Schule in Amsterdam gerade einen neuen Campus fertiggestellt. Da ist immer wahnsinnig viel los. Morgens stauen sich da die elektrischen Lastenräder. Auch der Wohnungsmarkt, der überhitzt weiter. Die Häuser hier sind so teuer wie noch nie in den Niederlanden. Aber insgesamt muss man natürlich sagen, ist es schwer zu sagen, was jetzt Brexit ist und was das Virus ist. Das sind die Effekte ganz schwer zu trennen mittlerweile. Weder von den Niederlanden noch von Großbritannien gibt es zum Beispiel neue Migration. Es wurden auch keine neuen Zuzüge vermeldet, wenn man sich die Firmen anschaut. Natürlich nur einen Auszug gibt es, einen sehr prominenten. Shell, der Ölkonzern, der hat seinen Hauptsitz nach London verlegt. Das klingt ein bisschen nach The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück. Aber hier gibt es ganz wenig echte Bewegung, also wenige Mitarbeiter ziehen um nach London. Das war also vor allem ein moralischer Schlag für die Niederlande.
Wie die Niederlande vom Brexit profitieren, hatten wir ja unsere Sendung genannt. Was würden Sie am Ende dieses Jahres sagen? Überwiegen aus Sicht der Niederlande die Vorteile?
Ich glaube, das ist ein klares Jein. Also natürlich freut man sich hier über die Firmen, über die NGOs, die gekommen sind, über die gut bezahlten Jobs, die die EMA gebracht hat. Natürlich ist das auch eine prestigeträchtige Institution, das strahlt auf den Rest des Landes aus und etwas Trost spendet vielleicht auch in Zukunft, dass niederländische Universitäten wahrscheinlich profitieren vom Brexit, denn europäische Studenten können jetzt schwerer in Großbritannien studieren. Das Land ist ja aus dem Erasmus-Programm ausgestiegen. Viele Programme hier laufen auch auf Englisch. Aber all das kann natürlich die Nachteile nicht aufwiegen. Ich habe damals mit Rem Korteweg gesprochen, der arbeitet für die Denkfabrik Klingendahl Institute in Den Haag. Und der sagte mir, Martin, stell dir vor, ein niederländischer Bauer produziert Tomaten für die britische Supermarktkette Sainsbury's und der hat nun Exportschwierigkeiten und neue Kosten. Der kann nicht einfach umschulen und bei der EMA anfangen oder im neuen Hauptquartier von Sony in Amsterdam. Und aus genau diesem Grund bekommen die Niederlande jetzt auch 810 Millionen Euro Unterstützung aus EU-Töpfen. Das soll die Verluste wettmachen, die der Brexit ausgelöst hat. Und auch auf politischer Ebene, auf EU-Ebene, da vermissen die Niederlande Großbritannien als ja ähnlich frugalen Partner. Da hatte man häufig ähnliche Ansichten. Also wirklich freuen tut sich in den Niederlanden niemand über den Brexit.
Lautet die Bilanz unseres Reporters Martin Hahn, der im Zuge des Brexit in die Niederlande gezogen ist. Für Frankreich ist das kommende Jahr nicht nur ein wichtiges Wahljahr, sondern auch das Jahr, in dem sich die algerische Unabhängigkeit zum 60. Mal jährt. Eine Unabhängigkeit, die Frankreich damals um jeden Preis verhindern wollte. Algerien war schließlich ein integraler Bestandteil des Landes. Jahrzehntelang wurde versucht, das Trauma dieses 8 Jahre währenden Algerienkriegs zu verdrängen. Eines Krieges, der bis in die 90er Jahre nicht einmal als solcher bezeichnet wurde. Dabei sind rund 7 Millionen Franzosen direkt oder indirekt vom Algerienkrieg betroffen. Da sind einmal die Soldaten der französischen Armee, die dort im Einsatz waren. Die wurden unterstützt von algerischen Muslimen, den sogenannten Arki, die nach der Unabhängigkeit fliehen mussten, aber in Frankreich auch nicht willkommen waren. Eine besondere Rolle spielen aber auch die Pieds Noirs, Europäer, denen Französisch-Algerien bis zur Unabhängigkeit eine Heimat war. Unsere Reporterin Birgit Kasper hat für die Gesichter Europas am 25. September mit Menschen gesprochen, die dieser Krieg auf ganz unterschiedliche Weise gezeichnet hat. Frau Kasper, wie haben Sie diese Gespräche erlebt? Fiel den Menschen nach all den Jahrzehnten des Schweigens schwer, sich zu öffnen, oder war es willkommen?
Ich würde sagen beides. Es war zunächst nicht einfach, das Vertrauen dieser Menschen zu gewinnen, denn es sind Traumatisierte, jeder auf seine Weise. Es war ihnen wichtig, dass ich mich wirklich für ihre Geschichte interessierte und nicht mit einer vorgefassten Meinung in die Begegnungen kam. Ich habe mir also viel Zeit genommen und zugehört und irgendwann brach es förmlich aus ihnen heraus und wurde dann auch sehr emotional. Ein Beispiel: in dem trostlosen Ex-Lager von Rivesaltes in der Nähe von Perpignan, einem von mehreren Lagern, wo die Arki nach ihrer Flucht aus Algerien jahrelang unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht waren, traf ich Abdelkrim Sid, der mir beschrieb, wie sie dort gelebt haben.
Unsere Geschichte ist nicht sehr schön. Die Lager für die Arkis waren alle Militärlager, von Soldaten bewacht. Die Leute konnten nicht kommen und gehen, wie sie wollten. Sie waren hier eingepfercht wie Tiere.
Und da stand dieser Bär von einem Mann, 61 Jahre alt, und weinte hilflos. Das war ein Moment, den ich als Journalistin besonders schwierig fand, weil ich mich natürlich fragte, ob es richtig ist, diese Menschen mit meinen Fragen an einen solchen Punkt zu führen. Und als wir das Lager verließen, gestand er mir, wie gut es ihm getan habe, das alles auszusprechen und sich seinen Gefühlen zu stellen. Also ich denke, unterm Strich war es willkommen, diese Geschichten, die Trauer, die Wut und die Hoffnungen mit mir zu teilen.
Die Gespräche, das kann man hören, waren sehr emotional. Welche Momente haben Sie besonders berührt?
Es hat viele Momente gegeben, die mich sehr berührt haben. Der gerade beschriebene mit Abdelkrim gehört dazu, aber auch mit Susie Simon-Niquez, einer Pieds Noirs, die mit ihren Eltern als Kind auf einem Frachtschiff von Oran nach Marseille geflohen war, dann von einem Ort an den anderen geschoben wurde. Denn nicht nur die Arki, auch die Pieds Noirs waren in Frankreich unerwünscht. Susie landete schließlich in Le Havre, wo sie als Kind in ihrer Klasse als dreckige Pieds Noirs beschimpft wurde, mit der man besser nicht spricht.
L'image est là, une gosse, notre gosse. Ouais, mais celle-là, il faut pas lui parler, c'est une sale Pieds Noirs.
Das kleine Mädchen konnte nichts für seine Herkunft und die ganze Geschichte. Und da saß nun diese exzentrische Frau vor mir, voller Energie und Lebenskraft, und blickte mich gleichzeitig mit den fassungslosen Augen der kleinen Susie an. So lebendig war das Trauma von damals. Bewegend war auch die Begegnung mit dem ehemaligen Soldaten Gérard Keane. Wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen, ein Mann, der sich sehr kontrolliert. Und dennoch, im Verlaufe des Gesprächs wurde klar, wie verletzt er ist, seine ganze Sensibilität, seine Fassungslosigkeit und Wut angesichts dessen, was er erleben musste in Algerien. Für ihn war der Algerienkrieg ein absolut sinnloser Krieg mit noch sinnloseren Gewaltexzessen. Was ihn heute noch sehr plagt, ist die Frage, die ihm sein Enkel gestellt hat. Hast du denn auch Leute umgebracht, fragte der.
Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich war im Krieg, ich habe viel geschossen und werde mit Sicherheit auch jemanden getroffen haben. Das beschäftigt mich bis heute. Ich wollte das nicht.
Es waren besondere Begegnungen, die ich gehabt habe, wo sich Menschen, die Schweres erlebt haben, mir ganz geöffnet haben. Das ging und geht immer unter die Haut.
Die Sendung wurde an dem Tag ausgestrahlt, an dem Frankreich seit einigen Jahren der Arki gedenkt, also der algerischen Muslime, die die französische Armee damals unterstützt haben. Und Präsident Macron möchte ja, dass sich Frankreich seiner Vergangenheit stellt und ist zunächst auf diese ehemaligen Hilfssoldaten und ihre Angehörigen zugegangen. Was hat ihn dazu bewegt?
Es war und ist eines der wichtigen Anliegen von Präsident Macron, diese, wie er es nennt, Verletzung der kollektiven Erinnerung in Frankreich und in Algerien zu beruhigen. Er selbst hat sich ganz klar als Gegner der Kolonialisierung positioniert, nannte sie im Wahlkampf ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und brachte mit diesen Worten viele Franzosen gegen sich auf. Macron ist der erste französische Präsident, der die Zeit des Algerienkrieges nicht selbst miterlebt hat. Und vielleicht erlaubt ihm das, weiterzugehen als andere französische Präsidenten vor ihm. Es hat inzwischen einige symbolische Gesten gegeben. Im September, wie gesagt, diese Rede zum Tag der Archie, erstmals eine offizielle Entschuldigung Frankreichs, also im Namen der Nation, an die Adresse der Archie. Frankreich habe sie im Stich gelassen nach der Unabhängigkeit Algeriens. Macron versprach, diese Anerkennung der Verantwortung in ein Gesetz zu gießen und auch für Reparationszahlungen zu sorgen. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde vom Parlament in erster Lesung angenommen und liegt jetzt dem Senat vor. Und jetzt muss man abwarten, was daraus wird.
Die Aufarbeitung bleibt ja ein politischer Drahtseilakt. Auch das hat Ihre Sendung gezeigt. Jeder wünscht sich, mit seinem Schmerz, mit seiner Erinnerung gesehen zu werden. Wie sahen denn die Reaktionen auf Macrons aktuellen Vorstoß aus?
Das kam bei den Betroffenen zunächst sehr gut an, auch in der politischen Klasse in Frankreich. Nun wird es mit dem Gesetzentwurf für die Archie konkret und am Thema der Reparationszahlung, ihrer Höhe sowie der Bedingungen, die daran geknüpft sind, gibt es jetzt viel Kritik. Die Rede Macrons im September, denke ich, war ein großer symbolischer Wurf und dann gingen die Erbsenzähler ans Werk. Aber das Schwierige ist auch, wie will man die Erniedrigungen, die menschenunwürdige Behandlung, die die Archie nach ihrer Ankunft in Frankreich erfahren haben, wie will man die in Euro beziffern und aufwiegen?
Welche Wünsche blieben denn bislang unerhört? Welche Erwartungen also verknüpfen sich mit dem kommenden Jahr, in dem sich ja das Kriegsende und die algerische Unabhängigkeit zum 60. Mal jähren?
Ich denke, es gibt sehr hohe Erwartungen an Präsident Macron, insbesondere mit Blick auf den 19. März, also den offiziellen 60. Jahrestag des Kriegsendes. Gegenüber den Archie hat es nun eine Anerkennung gegeben. Aber was ist mit den Pieds Noirs? Was ist mit den traumatisierten Rekruten, die in diesen Krieg gezwungen wurden? Wie stellt sich das heutige Frankreich zu den zahlreichen mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die damals begangen wurden? Es gibt eine kleine, vielversprechende Initiative, die Macron angestoßen hat. Er hat 20 Jugendliche der dritten Generation zusammengebracht. Jugendliche, deren Großeltern auf die eine oder andere Weise direkt vom Algerienkrieg betroffen waren, Franzosen und Algerier. Sie haben nun Forderungen vorgelegt. Und dazu gehört unter anderem eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema in den Schulen, der Aufbau eines französisch-algerischen Jugendwerkes nach dem deutsch-französischen Modell und der Wunsch nach einer großen, umfassenden Rede zum Algerienkrieg von Präsident Macron, die nach vorne blickt, die integrativ sein soll, anstatt zu spalten oder zu hierarchisieren. Aber ob das im Wahljahr 2022 möglich sein wird, ist die große Frage.
Sie sprechen es schon an, das Jahr ist ein entscheidendes Wahljahr für Frankreich. Welche Rolle spielt das?
Ich denke, eine sehr große. Der 60. Jahrestag der Vereinbarung von Evian liegt unmittelbar vor den Präsidentenwahlen im April. Es ist zu erwarten, dass die Themen Algerien und Algerienkrieg, sicherlich auch gekoppelt an das Thema Immigration, im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielen. Präsident Macron will niemanden vor den Kopf stoßen. Ihm gegenüber stehen rechte und radikalrechte Kandidaten, die traditionell bei den Pieds Noirs und den Archie nach Wählerstimmen fischen und sich zu ihrem Anwalt machen. Gleichzeitig wenden sich diese rechtsradikalen Kandidaten gegen Immigranten und Franzosen mit Migrationshintergrund. Das ist, denke ich, kein fruchtbarer Boden für eine große gesellschaftliche Aussöhnung.
Birgit Kaspar über den Krieg der Erinnerungen, über Frankreichs Umgang mit dem Algerienkrieg, dessen Ende sich im kommenden Jahr zum 60. Mal jährt. Beide Sendungen, über die wir in dieser Weihnachtsausgabe von Europa heute gesprochen haben, können Sie auch noch einmal hören, wenn Sie mögen, unter deutschlandfunk.de/Gesichter Europas oder in unserer DLF-Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit.